Katrin Röckler ist mehrfach preisgekrönte Schriftstellerin. In ihren Romanen, Radioessays und Theaterstücken behandelt sie unter anderem gesellschaftspolitische Themen wie die Finanzkrise, Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit. Die gebürtige Salzburgerin schreibt nicht nur selbst, sondern unterrichtet auch literarisches Schreiben an der Kunsthochschule für Medien in Köln und ist außerdem stellvertretende Präsidentin der Berliner Akademie der Künste. Ob Kunst wirklich etwas gegen die Polykrisen der Gegenwart ausrichten kann, erfahren Sie von ihr in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Thorsten Frehme.
Schön, dass Sie uns heute zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehme und Friedrich von Borries.
Herzlich willkommen, Katrin Röckler.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir beginnen ja immer mit einer biografischen Frage. Wie bist du zur Kunst oder in deinem Fall zur Literatur gekommen?
Ach, das ist sehr schwer, da einen Anfang auszumachen, weil ich sehr, sehr früh schon angefangen habe zu schreiben und auch in der Schule schon habe ich eine Theatergruppe gehabt und es hat sich so organisch entwickelt sozusagen aus dem Machen heraus. Es war für mich stets ein Modus, Welt und Gesellschaft zu begreifen, mit umzugehen, damit mich irgendwie zu positionieren, aber auch ja kombiniert immer mit einer Sehnsucht nach den Sprachspielen, nach Sprachkritik. Also dieses Sprache als Material hat mich auch schon sehr, sehr lange begleitet.
Und jetzt ist ja Schreiben, Schriftstellerei ein künstlerisches Feld, bei dem viele das nicht als Hauptberuf haben, sondern so als Nebenberuflichkeit. Viele machen auch Journalismus. Wie war denn da bei dir der Weg, dann zu entscheiden, okay, ich mache das voll, das ist sozusagen mein Beruf und nicht eine Tätigkeit, die ich nebenher mache, und dann kann man es ja auch nur an sehr wenigen Orten studieren, und ich glaube auch zu der Zeit, als du studiert hast, gab es das noch nicht, das Leipziger und Hildesheimer Modell. Deshalb frage ich nochmal nach, wie bist du dazu gekommen, das zu deinem Beruf zu machen?
Naja, ich hatte das Glück, dass ich in Salzburg sowohl in der Literaturwerkstatt war, als auch in der Salzburger Autorengruppe und dann auch in Theatergruppen unterwegs war und da sehr früh sehr stark vernetzt war. Und das heißt auch umgeben war von Menschen, die das schon beruflich machten und die mich da auch so begleitet haben und mich auch unterstützt haben, wie Christine Heidecker beispielsweise, die schon sehr früh meine Texte lektoriert hat. Da war ich, weiß nicht, 18 oder so, 18, 19. Und mir auch ein bisschen ins Gewissen geredet haben, was willst du denn eigentlich? Und da habe ich Unterstützung erfahren und habe das dann irgendwie auch in diesen Netzwerken gut ausprobieren können. Und das heißt, schon sehr, sehr früh mich auch dafür entschieden dann. Also das gab dann irgendwie so im ersten Semester so ein Gespräch, weiß ich noch, ich habe dann im Studium angefangen auch, um irgendwie solide zu wirken, und habe dann, habe es aber auch gern gemacht, muss ich sagen, so ist es nicht. Aber das war mir dann eigentlich ziemlich schnell klar, dass ich das sein möchte. Ich war dann auch schon in der Redaktion der Literaturzeitschrift, der Roste Post, der Illustren Zeitschrift. Wir hatten da, also ich habe da schon sehr schnell auch so Veranstaltungsmanagement und Redaktionstätigkeit, sowas, solche Sachen, die man halt macht, um Plattformen auch zu bauen, sehr früh auch schon angefangen. Und das macht daraus ja eine sehr realistische Sache.
Und bleibt das dann immer? Also sagst du, es war schon immer und mit 18 und sehr früh, du machst es ja schon einige Jahre, interessiert mich gerade so, oder ist das dann irgendwann ein Beruf und es ist ja doch, musst du dich überwinden zwischendurch? Hast du das gewählt und bist da rein?
Naja, es verändert sich ja auch komplett die ganze Zeit. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie etwas mache, das ist jetzt Schriftstellerei, ist jetzt Bücher schreiben oder Zeitschriften machen. Oder dann kamen immer die Hörspiele dazu. Ich war bei Convex TV dabei, einem Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen Menschen. Wir haben in diesem ersten Aufbruch des Internetradios Internetradio gemacht. Also wir haben eine Plattform gemacht, und dann kam das Theater. Das Theater war eigentlich meine erste Liebe eigentlich, schon mit 15, 16. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass dann mit Ende 30 mit Ende 20, was sage ich dann, das Theater nochmal auf mich zukam. Und dann ging auch so im Theater sehr viel los. Und ich habe 10 Jahre fast, also hauptsächlich, oder sehr viel Theater gemacht.
Wir sitzen hier in Köln in einem Art Atelierraum im Erdgeschoss eines Stadthauses. Oben wohnst du mit deiner Familie und unten betreibst du anscheinend so eine Art Galerie und Raum für Lesungen, also auch ein Versuch, wahrscheinlich Kunst und Literatur rein in die Gesellschaft zu bringen. Ist ja hier auch ein sehr gemischtes Viertel in Bahnhofsnähe. Vielleicht magst du da auch noch, bevor wir in den Kern deiner künstlerisch-schriftstellerischen Tätigkeit eintauchen, auch dazu kurz was erzählen.
Ja, das ist uns so zugefallen. Ich mache es nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Mann Leopold von Verschür, der Schauspieler und Regisseur ist und selber einen ganz eigenen Zugang auch zu Kunst und Literatur hat. Und wir haben uns da zusammengetan, um hier diesen Raum zu machen. Und das ist uns eher in die Hände gefallen. Und ja, mittlerweile ist es ja auch so, dass wir doch einige Leute kennen in der Szene und wo man sich sagt, man kann hier einfach Dinge machen, die man sonst nirgendwo machen kann. Es kostet nichts, wir haben keine Raummiete, wir müssen nicht irgendwas, wenn Leute bereit sind, hier irgendwie aktiv zu werden, eine Aufstellung zu machen, aufzutreten und es für uns stimmig scheint, dann machen wir das. Und das ist schon sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Ein ganz neuer. Ich hätte es nicht gedacht, wenn ich vor einem Jahr mich jemand gefragt hätte.
Hättest du es nicht
gemacht. Ja, aber das sind so Zufälle. Man bekommt diesen Ort oder ist in diesen Ort gekommen und kann es machen und dann macht man es halt.
Ja, andere stellen sich das immer vor, sie hätten es gern, dir fällt es zu. Kommen wir zurück zum Schreiben und es geht uns ja um das Thema Transformation, um was kann Kunst, wie kann Kunst auf Gesellschaft einwirken. Wenn man den Blick das vielleicht mal oder beantwortet an einem deiner neuesten oder deinem neuesten Roman Laufendes Verfahren, wo es um den NSU-Prozess geht, wo du ja mit einem Roman das kommentierst und man ja auch oft liest, es ist diese wahnsinnige Fülle von 8 Jahren Prozess. Was kann Literatur da besser als ein Sachbuch oder was macht Literatur im Vergleich zu einem wissenschaftlichen Buch drüber?
Ich bin mir nicht sicher, ob es was besser kann oder die Frage des Besserkönnens stellt sie mir eigentlich gar nicht so. Sie macht's anders. Ja, Literatur kann in dem Fall Dinge sichtbar machen, die vielleicht im Sachbuch gerade bei so einem Prozess, der so komplex und groß und mit, also ich sage nur 1 Million Aktenseiten, also eigentlich gar nicht darzustellen ist, eine Herausforderung für jeden Sachbuchautor, jede Journalistin, es gibt ja da relativ viele Werke dazu, die das immer unterschiedlich auch geschafft haben, es so darzustellen. Und ich konnte vielleicht etwas zeigen, was mit dieser großen Enttäuschung zu tun hat, die der Prozess einem auch war, vor allem für die Angehörigen und Überlebenden, dass es eben eine Krise der Institution auch war, die sich da gezeigt hat. Und im Grunde konnte das Gericht diese Krise auch nicht heilen, es konnte den Rechtsfrieden, wie es so schön heißt, eben nicht wiederherstellen, weil es einfach ein Prozess des Schweigens war. Also nicht nur die TäterInnen haben geschwiegen, sondern auch die Behörden haben geschwiegen und die Zeugen haben alle geschwiegen im Grunde. Es war wurde dennoch viel geredet, aber nichts Wesentliches. Und das ist schon, war schon eine ziemlich heftige Sache. Also diese ganzen Lücken, die da entstanden sind. Und zugleich kann man dann sehr schnell anfangen, ja, das Gericht zu kritisieren, was auch ja immer schon auch richtig ist, braucht kritische Beobachtung, aber diese Kritik kam natürlich auch gleichzeitig von rechts, von rechtsextremer Seite und man kann sich das ja leicht machen und das wollte ich dann auch nicht. Ja, ich will das natürlich schon ernst nehmen. Das ist schon, ist ja immer auch eine Hoffnung, ja, und bleibt eine Hoffnung für uns, dass das Gericht funktioniert und da ist. Da muss man in andere Länder schauen, da ist es nicht so.
Wie kann man sich da deine Arbeitsweise vorstellen? 1 Million Seiten Akten. Hast du die alle gelesen? Hast du mit den Zeugen, Zeuginnen gesprochen? Saßt du in diesen Verhandlungen und hast dich da sozusagen eingefühlt? Oder hast du das 8 Jahre lang begleitet, weil dir das von Anfang an klar war, dass das ein großes Ding wird oder nur ein Zeitausschnitt? Also wie kann man sich diese Auseinandersetzung vorstellen?
Ich habe eigentlich mit der Rechtsprechung angefangen. Der Startschuss war eigentlich meine Teilnahme bei Milo Raus Kongo-Tribunal. Da war ich Gerichtsschreiberin und ich habe damals mir überlegt, zu dem Thema eben Rechtsprechung, eigentlich in positivem Sinne. Ich habe dann mit Wolfgang Kaleck zu tun gehabt, also einen Menschenrechtsanwalt, der ein ganzes Institut gegründet hat und wo man eigentlich versucht, sozusagen gegen die Asymmetrien der Gesellschaft oder der Gewalt, die auch da ist, mit dem Recht auch zu arbeiten, also eine politische Arbeit mit dem Recht. Das war so mein Einstieg und ich habe damit relativ vielen Anwälten, auch die Rechtswissenschaftlern gesprochen, um mal so reinzukommen. Und alle haben mich eigentlich auf München verwiesen, was da ist. Und dann bin ich da zuerst zum Untersuchungsausschuss in Berlin gegangen. Da hat mich Heike Kleffner hingebracht und dann habe ich mit ihr natürlich auch gesprochen darüber. Sie ist mittlerweile Geschäftsführerin der Opferverbände in Berlin und bin dann zum Prozess gegangen. Und da ist eigentlich schon beim ersten Prozessbesuch mir klar gewesen, hier läuft was sehr Merkwürdiges ab. Nun bin ich sehr spät eingestiegen in den Prozess. Das war 2017 im Winter, also 1,5 Jahre vor dem Ende des Prozesses. Da war natürlich schon alles gelaufen, beziehungsweise verbacken. Ja, es war so eine richtig verbackene Stimmung und auch sehr theatral. Und ich habe es nicht verstanden, was abläuft. Ich war ja in einigen Gerichten schon vorher gewesen. Ich bin da nicht unkundig reingegangen. Also es war dann einfach eine Überraschung. Und dann habe ich mit den Nebenklagevertretern, mit einigen gesprochen, auch begleitet, bin immer wieder hingegangen, habe natürlich die von Annette Rammesberger, Wiebke Rahm und Hanef Schulz dieses Kompendium gelesen, diese fünfbändige Darstellung, habe mit den Leuten vom Bayerischen Rundfunk, mit Journalistinnen gesprochen, also auch mit Frau Rammesberger und ja, wie ich das so mache, auf mehreren Ebenen sprechen. Hier war es nur so, und auch mit, ganz wichtig, mit den Leuten von NSU Watch, die waren eigentlich während des Prozesses mir die größte Hilfe, weil ich da im Netz immer nachlesen konnte, was ist jetzt gestern geschehen, was passiert gerade, und das war super. Ich mache das eigentlich immer, dass ich auf verschiedenen Ebenen mit Menschen spreche, oft auch mit den antagonistischen Positionen. Das habe ich hier nicht gemacht. Also ich habe ein bisschen geliebäugelt damit, auch Kontakte schon geknüpft, aber ich konnte ja sehr vieles lesen auch, deren Position, und habe es dann dabei belassen, mit dem Material zu arbeiten, das mir zukam. Die Angehörigen waren zu dem Zeitpunkt quasi nicht interessiert mehr an irgendeinem Gespräch über das Thema. Das habe ich auch natürlich versucht. Und ich wollte aber da nicht drängeln. Das war wieder nicht gegangen.
Einer der Begriffe, die du eben erwähnt hast, war Krise und nicht heilen können. Und ich glaube, das betrifft ja auch ein anderes dieser großen deutschen Themen, mit denen du dich auseinandergesetzt hast, diese Ost-West-Problematik. Ein Text, ein Essay von dir heißt Bauernkriegspanorama und setzt sich mit Werner Tübkes nimmt Werner Tübkes Gemälde von 87, glaube ich, zum Ausgangspunkt, um auch über die Gegenwart nachzudenken. Und wie bist du auf den gekommen und was ist da der Hintergrund, dass du dich mit diesem Maler und diesem merkwürdigen Werk auseinandersetzen wolltest?
Ja, ich glaube, es war 2017, bin ich auf einer Reise zufällig oder nicht ganz zufällig, ich wollte mir das schon ansehen, nach Bad Frankenhausen gekommen, wo dieses Bauernkriegspanorama steht, das im Volksmund Elefantenklo genannt wird, weil das so ein riesiger Klotz eigentlich in der Landschaft ist. Ist ja auch ein wahnsinnig großes Gemälde drinnen und war sehr, sehr beeindruckt von der Präsentation dort auch. Also es war nicht nur das Bild, sondern auch man bekommt das ja erzählt, wenn man da sich das anschaut. Also diese Zweigleisigkeit fand ich sehr, sehr spannend, dass mir immer schon gesagt wird, was ich sehen soll. Und auch da, auch Boden der Geschichte da, das war schon sehr, sehr eigenartig. Auch wenn man dort ist, diese Landschaft, da ist ja der Kyffhäuser nebendran. Also es ist schon, da war so eine Art historische Vielschichtigkeit vorhanden. Und es hat mich dann beschäftigt. Und ich habe dann von der LMU München den Auftrag bekommen, was über Realismus zu schreiben. Und ich habe mir dann gedacht, ich schreibe jetzt nichts über Realismus, ich schreibe jetzt über dieses Bild, ja, weil das ist sozusagen, ich fange damit an, ich mache was damit. Und es war auch das Jahr, wenn ich mich nicht täusche, der der Landtagswahlen in auf jeden Fall in Brandenburg und wahrscheinlich auch in Thüringen. Und also damals wurde geworben mit dem Spruch von der AfD, vollende die Wende. Ja, also es wurde so eine Art Hoheit über Geschichte. Sie haben versucht, da zum ersten Mal so die Geschichte sich neu, also die, sich derer habhaft zu werden. Und es wurde auch sehr, sehr deutlich, da wie rechtsextrem die Partei mittlerweile, der Kalbitz-Flügel war damals, der hat ja sich da aufstellen lassen. Das war schon ziemlich irritierend und das kam so dazu. Ja? Also man ist in dieser Landschaft da in Nordthüringen und sieht dieses merkwürdige Panorama und ja, mit dieser historischen Dimension, dann Bauernkriege, ja, dann denke ich auch an Bloch natürlich, an Thomas Müntzer und Bloch und an Utopie und Hoffnung, also da kommen sehr viele Assoziationen dann hoch und das schien mir so, natürlich hatte ich ganz im Hinterkopf eine ganz frühe Leseerfahrung von mir, ist von Heiner Müller Bildbeschreibung, das ist so eine ganz alte Schicht und das fand ich sehr interessant, also das ist so, wie der das macht und das hat mich gereizt, so eine Art, jetzt mache ich mal da damit was auf der Ebene, ja.
Ich würde gerne einen Satz vorlesen, relativ vom Anfang. Für so ein monumentales Panorama kann es heute allerdings keinen öffentlichen Auftrag mehr geben, allenfalls einen, der immer schon aus einer falschen Vergangenheit kommt oder als Firmenauftrag ausgelobt wurde. Ein Ornament eines Unternehmens, das den gesellschaftlichen Frieden als Teil seines Brandings versteht. Mhm. Jetzt ist ja Wirtschaft auch so ein großer Block in deiner Arbeit, die hier sozusagen zusammenkommt. Du hast eben diese Ebene Rechtsradikalismus, deutscher Umgang mit deutscher Geschichte thematisiert und der andere Großblock ist ja irgendwie Wirtschaft, Ökonomie. Wo jetzt, könnte man jetzt sozusagen in dein Werk gehen, taucht immer wieder auf in Theaterstücken, in Texten. Also interessiert dich das oder sozusagen schreckt es dich eher ab und man setzt sich das auseinander? Also sozusagen so ein Thema, mit dem man sich befasst, hat man ja entweder einen, so stelle ich es mir zumindest vor, entweder einen positiven Affekt, ja, aber bei den Themen, die du wählst, das scheint es mir so, als sind das eigentlich Themen, die du oder wo du den Gegenstand sozusagen ja ablehnst. Verstehst du, was ich meine?
Also Wirtschaft, also als Gegenstand, den man, also Wirtschaft jetzt.
Ja, oder die, also bei der Politik ist es ja klar, aber bei, ja. bei den Auswirkungen, aber irgendwie muss es ja doch auch einen Reiz oder ein Interesse geben, ja, da immer wieder einzutauchen.
Naja, ich bin ja selber auch, ich bin ja auch am Wirtschaften. Also es ist ja das Ding, ist ja, dass wir ja alle nicht raus können und mich interessiert schon sehr das, was mich bestimmt und was mich ausmacht, das ist deswegen auch Recht und sind also im Grunde Herrschaftswissen, ja, und Ökonomie, ja, ist es ja auch, ja, also das ist ja zu verstehen, was uns regiert, ja, so, das ist so ganz so ein bisschen Foucault-mäßig, kann ich da jetzt die Kurve kratzen, ja, und zugleich natürlich ist es für mich schon interessanter, erstmal auch mit Leuten zu sprechen, die vielleicht nicht aus meiner Blase stammen oder aus meinem, also direkten Umfeld. Ja, das könnte ich jetzt mal so, ich finde es einfach faszinierend, ja, auch mal andere, in andere Welten einzutauchen und mir das anzugucken. Aber eigentlich in meiner literarischen Thematisierung jetzt von Ökonomie war es eigentlich immer das Interesse, was habe ich damit zu tun? Wie weit reicht das zu mir rüber? Also die Sprache der Unternehmensberater interessiert mich ja nicht, weil die da irgendwo exotisch woanders sind, sondern weil ich die ja auch übernommen habe oder nicht nur ich, sondern auch die Kirche, Frauenzeitschriften, alle. Es war ja sozusagen eine Art Peer Group für uns alle. Es gab also die Logiken, die Rhetoriken, die Instrumente, die da aus der Unternehmensberatung kamen, wurden ja weiß Gott wo übernommen. Und finde ich jetzt im RBB, Rundfunkrat wieder. Oder es ist einfach nicht von uns wegzudenken.
Ja, ich habe gestern noch mal ein Buch kurz in die Hand genommen, in Vorbereitung auf unser Gespräch. Wir schlafen nicht von, das ist ja schon von 2004, wo du diese Sprache und die Arbeitswelt untersucht. Jetzt hat sich, wenn man das liest, ist es trotzdem sehr aktuell. Auch wenn die Finanzkrise und was da alles dazwischen war und wo die Zeit heute hingeschlittert ist, ist die Sprache fast dieselbe mit einigen Ausnahmen. Es ist für dich aber erstmal auch ein Untersuchen der Situation. Du stellst es hin, führst es vor Augen und wenn man über das Thema Transformation dann nachdenkt, was könnte das bewirken? die also Analyse?
Oder was hat sie bewirkt? In Richtung utopischem Denken, ja, oder was können, genau, wir ändern? Es ist etwas, was mich da tatsächlich seit einigen Jahren auch immer mehr bewogen hat, da auch nochmal anders drauf zu gucken, nicht einfach nur kritisch und zu sagen, was macht es, sondern wie kann man eigentlich noch handeln, wie kann man anders handeln, wie kann man was entwickeln. Deswegen kam ich absurderweise zuerst zum Recht, weil dort ja sehr, sehr viel im Moment geschieht. Also man muss wenn man jetzt an Umweltpolitik denkt oder grünes Recht, ja, da ist ja irrsinnig viel passiert in den letzten 10 Jahren. Und ich habe ein Theaterstück gemacht, das heißt Das Wasser, wo ich mit zahlreichen AkteurInnen im Bereich, also in Sachsen, aber auch bundesweit, in Fragen des ökologischen Transformation, also da, die was ändern wollen, gesprochen habe. Die einzigen, die nicht gebremst wirkten oder frustriert wirkten, waren die Juristinnen von Greenpeace und Sherman Watch. Das war schon ziemlich überraschend. Da habe ich gemerkt, so, aha, die haben jetzt gerade, das war so nach dem Urteil 2021 von Karlsruhe mit der Generationengerechtigkeit. Das ist schon etwas auch Irritierendes, aber es ist interessant. Aber das Stück, wollte ich eigentlich wirklich in alle Bereiche rein. Wie geht Handeln? Wie können wir was also verstehen? Wie funktioniert das? Und was geht nicht? Und was brauchen wir dazu? Und das war halt, war eine Corona-Recherche, muss ich auch dazu sagen. Sehr viel Zoom-Sitzung. Das macht auch was natürlich mit dem, was kann man dann erfahren. Aber das ist etwas, was mich weiter antreibt, wo ich aber noch nicht so weit gekommen bin, wie ich gerne würde. Aber ich denke doch, dass für mich im Kern sehr vieles damit zu tun hat, wie man auch Demokratie bewahrt. Also das ist so etwas, wie schaffen wir gemeinsam zu Entscheidungen zu kommen, um was anders zu machen, um was mit mehr Teilhabe zu verbinden, mit mehr Transparenz, mit mehr Entscheidungen. Also nicht einfach nur symbolpolitisch irgendwas zu erwähnen, sondern wie geht politisches Handeln eigentlich? Ja, wie funktioniert das? Und das ist schon sehr spannend. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da jetzt weiter eine literarische Lösung finde, weil das auch teilweise sehr abstrakt ist und ja.
Ich finde es total, oder mir geistert immer dieses Bild jetzt im Kopf rum, weil wir zum dritten Mal kam sozusagen wieder das Thema Recht auf. Und Recht ist ja auch total sprachbasiert, allerdings in einer sehr formalisierten, abstrakten Sprache, währenddessen du ja im literarischen Arbeit eine sehr experimentelle, anders funktionierende Sprache verwendest. Und ich mir jetzt aber immer mich frage, wenn du jungen Menschen rätst, die was bewegen wollen, ob du denen dann sagst, geh in die Kunst, geh in die Schriftstellerei, oder ob du denen sagst, werde doch Jurist, Juristin, oder ob du, wenn du auf dein eigenes Leben zurückblickst, dann manchmal denkst, einmal so ein Bild, ach, wäre ich doch Jurist geworden, ja, oder Juristin, dann könnte ich mehr verändern, oder also wie dieses Spannungs- oder diese Frage, wo kann man mit Sprache wirklich was erreichen, in welchem Feld, ja. Wahrscheinlich biografisch bist du total glücklich, welche Entscheidung du getroffen hast für dein Leben, ja klar. Aber also was erreicht man denn dann tatsächlich mit der Kunst, wenn man es dann so wie du so viel aufs Recht guckt, wo mit Sprache so wahnsinnig viel erreicht wird, ja, oder durchgesetzt wird oder festgelegt wird?
Ja,
oder?
Also es ist interessant, es gibt ja das Theater des Anthropozäns in Berlin und ich habe mit denen diesen Workshop Requiem für einen Wald hier in Köln auch gemacht, an der Kunsthochschule für Medien durchgeführt. Und da ist es ja so, dass Wissenschaftler im Grunde in die Kunst kommen, weil sie das Gefühl haben, sie können gar nicht, also das Wissen ist da, aber niemand hört ihnen zu. Und sie wollen die Kunst nützen, das ist so eine Art, auch immer so eine Verschiebeplattform, dass sie in die Kunst reingehen, um natürlich moderiert und in einem künstlerischen Programm, um irgendwie andere Kanäle zu öffnen. Ob das jetzt, ich finde es nur interessant, ja, das ist so ein, und es gibt schon so etwas, wo ich schon glaube, dass Kunst sehr viel kann, nämlich tatsächlich sinnliche Evidenzen hervorzurufen, Verknüpfungen herzustellen, natürlich auch Affekte dran zu binden, die vielleicht in einer nüchternen Version nicht so ankommen bei Menschen.
Das ist interessant. Wir treffen gerade überall auf solche Projekte in der Suche natürlich oder in dem Beschäftigen mit Transformationen, gerade in Richtung Klimaforschung, Naturforscher und so, sind überall Wissenschaftler, die sich mit KünstlerInnen zusammentun, um da vielleicht da auch die Hoffnung zu haben, ihre Anliegen, nachdem sie ja zum Beispiel seit Jahrzehnten waren, anders zu kommunizieren. Da ist natürlich auch eine Hoffnung drin, aber Finde ich sehr interessant, dass du das auch sagst. Und da ist die Frage, du unterrichtest ja literarisches Schreiben. Vielleicht mal ganz praktisch, kann man das lernen oder wie lernt man das oder wie wird man da besser? Wer studiert das?
Auf jeden Fall kann man das lernen.
Ja.
Also im Sinne von, was man dann wird oder ist, aber dass man sich Praktiken aneignet, des Textverständnisses und des Umgangs. Ich lerne ja auch nur. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie eine mystische Eingebung ist, sondern natürlich ist es hilfreich, wenn man eine Intuition hat und irgendwie spontan irgendwie auch ist. Aber das ist ja ein gemeinsamer Prozess, die ganze Geschichte. Und ich habe schon den Eindruck, dass das sehr viel ankommt beziehungsweise entwickelt wird. Das ist ja immer so ein von außen lernen und sich damit zurechtfinden, was antworten, was neu selber entwickeln. Das ist schon ganz toll, das zu beobachten. Aber ob man dann beruflich da landet, ist nochmal eine ganz andere Frage.
Und jetzt konkret, wenn du das unterrichtest, setzt du da Aufgaben an denen, die sich abarbeiten oder bringen die ihre eigenen Themen mit und jeder schreibt seine Texte und dann redest du mit denen darüber oder die miteinander oder gibt's Themen, wo du sagst, da machen wir jetzt alle was zusammen? Geht's auch um kollektive Praxen oder nur um diese Ausformung des individuellen künstlerischen Ausdrucks? Wie stelle ich mir so ein Schreibwerkstatt, Literatur, Schreiben, Lernen, Studium bei dir vor?
Also um es gleich mit einem Satz zu sagen, es ist alles. Es ist sowohl die Lektüre, literarische Lektüre von Texten, es ist die gegenseitige in Kolloquien der eigenen Arbeiten, es sind die Aufgaben und es sind fachlich, also es gibt auch so Fachseminare und Theorieseminare, wo man sich dann nochmal die eigenen Aufgaben ranführt an die Lektüre. Und wir haben ja das Projektstudium, das heißt, die Studierenden kommen mit ihren, die kommen schon an und die entwickeln ihre eigenen großen Projekte und die werden dann begleitet. Also da bin ich so eine Art Lektorat oder Mentorat oder was auch immer. Ja, so, das ist so, dass ich da so einen langen Prozess begleite. Und kollektives Arbeiten. Das ist ganz interessant. Nach Corona sind bei uns einige Plattformen entstanden. Es gab schon vorher welche. Wir haben eine Zeitschrift, wir haben eine Radio, was ist Otik Radio, und wir haben zwei Leseplattformen, die also alles wird von Studierenden gemacht und die arbeiten da zusammen und entwickeln kollektiv was. Es gibt aber auch kollektiv, so Schreibprozess, kollektiv gibt es auch immer wieder Versuche. Das ist jetzt nicht so ganz, dass ich das jetzt überall sehe und dauernd habe, aber auch das ist jetzt eine Idee, die stärker in den Vordergrund rückt. Aber ja, ich glaube, die Plattformen sind da wichtiger.
Das wäre eigentlich ein total schönes Ende. Jetzt habe ich aber im Introtext sowohl gesagt, dass du stellvertretende Präsidentin der Akademie der Künste in Berlin bist, als auch behauptet, du würdest uns erklären, ob / wie Kunst auf die Polykrisen der Gegenwart reagiert. Irgendwie muss ich dieses Versprechen jetzt noch einholen oder hoffe, dass du das Versprechen noch einholst und vielleicht den Bogen schlägst zwischen dieser ja irgendwie auch kunstgesellschaftspolitischen Rolle in der Akademie der Künste, wo es ja so ein Beratungsidee gibt, sozusagen die Künstler würden irgendwie die Politik begleiten, beraten, auf sie gucken, und ja, die vielen Krisen, die wir gegenwärtig sowohl global als auch ja bei uns haben, weil die globalen Krisen ja zu uns rüberschwappen und zu unserem gesellschaftlichen Alltag. Vielleicht hast du da noch zwei oder drei Sätze
ja, das
zu.
Ist, also im Grunde Akademie der Künste ist ganz einfach, haben wir auf mehreren Ebenen diesen Kontakt ins Politische. Das eine ist tatsächlich das direkte Gespräch mit Politikern, also das die Hintergrundgespräche. Es gibt natürlich auch Pressemeldungen, wo man sozusagen Statements macht in Fragen der Baukunst oder der Volksbühne oder also wir haben ganz unterschiedliche Themen gehabt. Jetzt natürlich auch mit dieser ganzen Situation von Cancel Culture. Das ist natürlich auch ein sehr heißes Thema, wo man dann irgendwie mal seine Stimme erhebt. Es gibt natürlich Veranstaltungen. Man ist natürlich neutral. Plattform für verschiedenste andere Institutionen. Die vielen haben sich auch, waren auch bei, in der Gründungsphase bei uns, konnte man die quasi empfangen. Danach ging es dann immer rundherum in andere Institutionen, aber wir sind halt neutral, neutraler Boden. Es gibt da keine, wir sind keine Konkurrent, kein Konkurrenzbetrieb für ein Theaterhaus in Berlin oder so, sondern einfach eine Meta-Institution. Und ja, und dann gibt es natürlich die vielen Veranstaltungen dazu noch. Also wir haben da echt viele Ebenen und ist auch ein ganz schönes großer Tanker, der da so unterwegs ist, mit einem riesigen Archiv auch, das ja auch sich politisch zu Wort meldet, wenn auch eher geschichtspolitisch dann oder erinnerungspolitisch. Also das ist schon vielschichtig und wir sind natürlich auch nie einer Meinung in diesen ganzen Fragen. Aber im Präsidium hat man da ein gewisses Vorrecht.
Das war jetzt in 30 Minuten doch schon auch fast ein Panorama, was wir aufgespannt haben. Fragen zum Schluss, aber trotzdem immer, weil unser Podcast ja Fantasiemuskel heißt, wie unsere Talk-Gästinnen ihren eigenen Fantasiemuskel wachhalten bzw. trainieren. Welchen Tipp würdest du da vielleicht abschließen oder wie hältst du dich fit?
Ich hätte vor einem Jahr was ganz anderes gesagt, aber jetzt sage ich ganz klar, indem man Pausen einlegt.
Und was hättest du vor einem Jahr gesagt?
Ach, das Gespräch mit anderen suchen und gegenüber und irgendwie Action. Aber jetzt habe ich richtig gemerkt, ich habe mir ganz bewusst ein paar Pausen genommen und da ist dann sehr viel passiert.
Dann bin ich aber sehr froh, dass du mit uns das Gespräch eingegangen bist und nicht gesagt hast, ich muss eine Pause machen. Aber ich wünsche allen ZuhörerInnen, dass sie, wenn sie eine Pause brauchen, eine machen. Und dir danke fürs Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Ja, vielen lieben Dank auch für die Fragen.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.